Ich habe heute ein Thema, was sehr viel mit Israel zu tun hat und auch natürlich mit uns. Israel ist immer ein sehr aktuelles Thema. Wir sehen jeden Tag, was da unten passiert. Es gibt eine Verheißung Gottes und die Leute, die in Israel sind, die halten fest an diese Verheißung und wir freuen uns, dass jeden Tag immer mehr und mehr das Volk Gottes näher zu dieser vollständigen Erfüllung der Verheißung Gottes, das Land zu besitzen, komplett einzunehmen und bis der Messias kommt. Also mein Thema heute ist, besiege die Riesen, aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 37, Elberfelder Übersetzung. Die Riesen, ja, das sind so ein paar Kreaturen und Gestalten, die immer mal in der Bibel vorkommen. Weiß jemand, wo ist die Bibelstelle, wo das erste Mal die Riesen erwähnt werden? So pauschal, ja, 1. Mose. 1. Mose 6, ja, genau, 1. Mose 6. Weil wenn wir ein Thema genau unter die Lupe nehmen, da gibt es so ein Prinzip in der Theologie, man soll die erste Erwähnung sich ganz genau anschauen, um dann zu schauen, woher es kommt, hat es eine Ursache und so weiter und so weiter. Und für mich als Jugendlicher, ich habe sehr gerne diese Bibelstelle gelesen, über die Riesen, 1. Mose Kapitel 6, Vers 4. Das war die Zeit vor der Sintflut. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch. Solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von eher berühmte Männer gewesen sind. Und das ist wirklich ein Bibelvers, was ganz viel Raum für verschiedensten Theorien gibt. Und ich habe als Jugendlicher haben wir alles Mögliche darunter vorgestellt, ne? Weil die Gottessöhne, es gibt ja die Erklärung, okay, die gläubigen, gottesfürchtigen Leute, die haben halt ungläubige, ungottesfürchtige Frauen geheiratet und so weiter. Und es gibt aber die andere Erklärung, wo Gottessöhne, Ben Elohim, also die Söhne Gottes, ein Titel, was eigentlich für mächtige, übernatürliche Wesen, die Engelwelt, da ist. Ne? Und es gibt zwei Bibellehrer aus den USA, sind leider beide verstorben. Michael Heiser, das ist ein Doktor in Hebräistik und er hat sich das Ganze ganz genau angeschaut. Dann gibt es noch der Chuck Missler, auch ein Bibellehrer, die meinen wortwörtlich, okay, da gab es wirklich diese Engel, die ihre Würde nicht gehalten haben und irgendwie auf irgendeine Weise die normalen Menschen, Töchter geheiratet haben und dann, wir haben die Riesen da. Ja? Also sehr interessant, da waren die Riesen auf der Erde, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Für mich steht die folgende Sache so. Egal für welche Variante man sich entscheidet, das ist nicht rettungsrelevant, das beeinflusst auf gar keine Weise unsere Rettung durch den Herrn Jesus Christus. Was tatsächlich ist, ist, dass es die Riesen gab. Und wir sehen auch nach der Sintflut vor der Eroberung Kanaans, ne? Also die werden erwähnt, diese Riesen, 4. Mose 13, 33, Riesen, Enaks Söhne, die aus dem Geschlecht der Riesen. Ja, also die Kundschafter, die nach Israel gegangen sind, also in Kanaan, in das gelobte Land, die haben gesehen, okay, das sind Riesen. Ne? Und wir haben ja sogar nach der Eroberung des Landes, in 1. Samuel 17, 4, wir haben den berühmten Goliath, ja, 6,5 Ellen groß, 3,20 Meter. Also das ist wirklich nicht normal. Also das ist riesig. Also das waren wirklich Riesen. Und was ich auch sehr, sehr witzig fand, auch als Jugendlicher, 5. Mose 3, da war so ein Herrscher, Og, der König von Bashan. Sein Bett war etwa 4 mal 1,80 Meter groß. Also 9 mal 4 Ellen groß. Also ein Typ, der sich hinlegt in einem 4 Meter großen Bett, der ist nicht ein Zwerg. Ja? Also das deutet wieder auf eine Gestalt, was mit Normalität nichts zu tun hat. Ja? Sehr interessant. Und mit diesen Riesen, die hatten die Israeliten und auch die Menschen damals ganz, ganz viel zu tun. Genau. Dann da gab es diese Verheißung Gottes, also wir haben Israel, wir haben Gottes Verheißung, wir haben die Riesen und wir haben ganz besonders diese Verheißung, was Gott Abraham gegeben hat. Ja, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dein Volk wird etwa 400 Jahre in Ägypten unterdrückt als Sklaven. Es gab eine gute Zeit, wo Josef der Herrscher in Ägypten war. Die Israeliten, die hatten es richtig gut, aber dann kam einer, der sie unterdrückt hat. Und es steht, die werden 400 Jahre unterdrückt in dieser Verheißung. Das ist eine Zeit unter widrigen Umständen, schweren Umständen, wo das Volk geformt wird. Das ist so eine interessante Zeit in einem Land voller Götzen und Aberglaube und alles Mögliche. Unterdrückt, ausgepeitscht, aber dennoch diese schmerzhafte Zeiten, das war nach dem Plan Gottes. Welche von uns meldet sich freiwillig? Gott, ich melde mich freiwillig für eine schwierige Zeit in meinem Leben, weil ich da geformt werde und du da mich segnest und zu einer Gestalt geistliche Größe machen wirst. Also wir tendieren zu sagen, bitte nicht, wenn es irgendwie geht. Ich will keine schwierige Zeit in meinem Leben. Und doch, manchmal schwierige Zeiten sind nötig in unserem Leben. Ja? Und ich kann mir Abraham vorstellen, der hat nicht Juhu gesagt, dass seine Kinder Sklaven werden für 400 Jahre. Aber das ist die Vorsehung Gottes. Es war wichtig aus verschiedensten Gründen. Und dann haben wir auch, was noch ein sehr interessanter Gedanke ist, in der 4. Generation nach dieser Zeit, die Kinder Abrahams, die werden in dem gelobten Land reinmarschieren, weil das Maß der Sünden der Amoriten noch nicht voll ist. Also Gott gibt Völker eine Gnadenzeit, dass sie umkehren. Also die Amoriten, Die Völker, die in Kanaan früher gelebt haben, die waren richtig grausame Leute. Also Menschenopfer, das war nichts für die. Ja, also ganz grausame Sachen. Ich werde es nicht im Detail erzählen, was sie alles gemacht haben, aber Gott hat gesagt, das ist ein Gräuel. Und Gott in seiner Vorsehung hat gesagt, okay, ich werde mein Volk benutzen, um diese Völker hinauszutreiben, diese Terroristen. Ja. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Und dann haben wir diese Verheißung, das ist sehr wichtig. Das ist nicht so, dass Israel gesagt hat, wir entscheiden uns, wir suchen uns irgendein Land aus. Nee, das ist Gottes Verheißung. Und diese Verheißung gibt es bis heute. Und die Juden, die halten sich, Gott hat uns dieses Land gegeben, koste was es wolle. Auch wenn wir viel drunter leiden werden, egal was uns angetan wird, wir halten fest an Gottes Verheißung. Auch mit Terror und die schlimmsten Verbrechen. Sehr, sehr interessant. Verheißung Gottes, sehr wichtig, aus diesem Punkt zu merken. Und dann haben wir ja die Karte Israels. Da stehen, also Gott hält sein Wort, er führt sie aus dem Ägypten heraus, nach diesen 10 Plagen. Pharao will nicht einfach so kostenlose Arbeitskraft gehen lassen, sehr praktisch für die Wirtschaft. Und dennoch, Gott setzt die Ägypter so massiv unter Druck, dass der Pharao sie gehen lassen muss. Und dann gibt es im Norden bei Ramses, da gab es so ein Gebiet, Goshen oder Goshen, wo die Israeliten gelebt haben als Hirten. Und die Ägypter, komischerweise, die haben gesagt, Hirten ist für uns uneduzierte, unausgebildete Leute, das ist für uns ein Gräuel. Da gibt es eine Bibelstelle, wo die gesagt haben, Hirten, Bauer, ihr sollt euch in einem bestimmten Gebiet leben, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Aber es war auch gut. Und da marschieren sie los, irgendwann mal kommen sie am Berg Sinai, da bekommen sie die Gesetze. Dann kommen sie bei Kadesh Barnea und von da schicken Mose und das Volk die 40 Kundschafter. Ne? Und da gibt es so, man sieht ja von Kadesh Barnea, da gibt es so diesen einzelnen Weg so hin und zurück. Das ist der Weg, die Kundschafter für 40 Tage gemacht haben. Und die haben das Land gesehen, die haben riesige Trauben gefunden, dass sie zu zweit getragen mussten und das Volk steht vor dem gelobten Land. Es ist ganz interessant zu wissen und zu analysieren, wie haben die reagiert. Und die meisten von uns, die kennen die Geschichte, da gab es zwei Reaktionen. Nach der Erkundung, ja, zwei verschiedene Meinungen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Die haben ziemlich viel Wüste gesehen. Und auf einmal stehen die wirklich vor dem gelobten Land, diese Bauten, diese Burgen und Städte, ja, und die waren total imponiert. Und die Städte sind sehr fest und groß. Dann, wir sahen dort auch die Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht, also die 3,20 Meter große Typen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. 4. Mose 13, 27. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Diese zwei Meinungen. Oh, ja, wirklich, ein tolles Land, Milch und Honig, aber die Städte, die Leute, die da wohnen, die sind stark und diese Riesen, das packt man nicht. Und Kaleb und auch Josua sagen, ey Leute, wir können das schaffen. Gott hat uns das Land, unserem Väter wurde dieses Land verheißen. Wir halten uns an diese Verheißung. Wir werden es gewiss bezwingen. Zwei Meinungen. Und wenn ich auch so vor Probleme stehe und jede von uns, es gibt zwei Varianten. Wir können sagen, oh, das ist mir eine Nummer zu groß, lieber nicht. Ich will keinen Stress haben. Ich will ein gemütliches, bequemes Leben. Oder ich kann sagen, doch, mit Gottes Hilfe, ich schaffe das. Egal was. Und es ist sehr interessant zu wissen, wenn wir mit Riesen konfrontiert werden. Wie hat das Volk dann weiter reagiert? Ja. Die haben geheult die ganze Nacht. Hey, da sind Tränen geflossen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Juden trauern, die sind laut. Und die hoi, hoi weh, hoi weh. Lieber nehmen wir irgendeinen Führer über uns, der uns wieder nach Ägypten schickt. Also die haben das gelobte Land, die Riesen, die Milch und Honig, alles da, hinter ihnen haben die Wüste und Ägypten. Und was ganz auch sehr witzig zu lesen in der Bibel ist, die haben gesagt, oh, wir wollen nach Ägypten, wir hatten es so gut dort. Die haben die Sklavereizeit vergessen, wo sie ausgepeitscht worden sind, ja, und die mussten arbeiten. Und die haben an die Gurken gedacht. Ja, oh, die Gurken in Ägypten und so. Und mir ist vor kurzem ein Lichtlein angegangen. Überlegt mal, Ägypten, diese Sonne und Hitze da, und du hast ein paar Gurken im Keller, ja, Gurken, und dann sag ich, bring mal, Frau, statt irgendwie zwei Goldochsen aus dem Keller, bring zwei Gurken, und dann, ja, dann bei der Hitze, die Gurke tut gut, und ja, ich dachte, okay, das Volk, ja, diese Kühle und die Hydration, die sie durch die Gurken hatten, wunderbar. Und jetzt konnte ich die ein bisschen besser verstehen. Ja. Oh, die Gurken in Ägypten, die waren so gut und so weiter. Und leider, die Mehrheit, die hat sich für den Weg in Unglauben entschieden. Ja, und wenn man Gott nicht vertraut, muss man lange Zeit durch die Wüste gehen. Das ist jedermann Entscheidung. Manchmal, ja, also für die Juden, da war damals wirklich 40 Jahre lang eine nicht schöne Zeit. Ein Jahr für einen Tag, wo sie das Land erkundet haben. Und das, was auch sehr wichtig zu verstehen ist, man entscheidet sich für den Weg in Unglauben und nach 40 Jahren, die Riesen waren immer noch im Land. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Völker, die da gelebt haben, die haben gesehen, oh, da ist die Bedrohung in der Wüste, die lauern so. Lass uns die Mauern noch ein bisschen dicker machen und noch mehr in Rüstung investieren. Also der Weg in Unglauben und durch die Wüste, das ist ein schlechter Weg. Das ist nicht, was Gott sich gewünscht hat für uns. Ein Weg in Unglauben kostet immer und die Probleme, die sind immer noch da, auch wenn lange Zeit vergangen ist. So, sinnbildlich sind wir auch oft vor solche Entscheidungen und Herausforderungen. Wir werden geistlich gesehen aus dem Ägypten. Ja, wir alle waren Sklaven der Sünde und durch Christus, wir sind befreit worden. Wir leben in Freiheit mit Christus. Es ist unser Ägypten. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Und was sehr toll ist und worüber ich mich total freue, ich bin doppelter Staatsbürger und ich genieße diesen Vorteil, ja, je nachdem, in welchem Land ich gehe, ob ich in meinem Heimatland gehe oder hier bin, ich zeige den Pass, den ich zeigen will. Ja? Und so sind wir auch. Wir sind da immer noch auf der Erde, aber wir sind Staatsangehörige des Himmels. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philipper 3, 20. Also wir sind aus der Sklaverei. Wir sind befreit worden, in Freiheit mit Christus zu leben. Und wir erwarten auch dieses himmlische verheißene Land, wo wir bereits schon hingehören. Wer zu Jesus gehört, wer von Jesus befreit worden ist, der hat jetzt schon das ewige Leben. Also der Himmelreich fängt hier für uns an. Für jeden Gläubigen, der Christus aufnimmt, Himmel fängt schon hier auf Erden an. Es hat noch nicht die Vollendung, diese vollständige Erfüllung, wenn wir wirklich beim Herrn im Himmel sein werden, aber wir sind da unterwegs und im Herzen sind wir schon da, sozusagen. Wir tragen den Himmel in unseren Herzen, wir sind Teil des Reiches Gottes. Und er sogar, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns als für alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, 32. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also Gott hat jetzt schon für uns einen Riesenteil von diesen Segnungen, die mit ihm im Himmel erfahren werden und ausleben werden, hat er uns schon gegeben. Das ist unser gelobtes Land. Gott hat so viel geistliches Segen für uns. Der hat jetzt für uns schon ein Riesengeschenk und ein Riesenerbe schon ausgeschüttet. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Also er hat uns in Christus diese Verheißung gegeben. Das gehört uns. Und jetzt stehen wir auch oft vor eine Zwiespalt. Okay, Gott hat uns schon beschenkt, hat uns die Verheißung gegeben. Er hat uns diese Segenverheißung, Freude, ich gebe euch meine Freude. Ich gebe euch meinen Frieden. Wer den Sohn befreit, der ist wirklich frei. Heilung, Gott ist mein Arzt. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Hoffnung, die Gewissheit. Ihr dürft wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Macht und Autorität, das sind die Verheißungen Gottes, die wir in Jesus Christus haben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es nicht immer so, dass ich sage, ja, okay, das gelobte Land, diese Verheißungen habe ich schon alle. Ja, ich gehe spannend durch das Leben. Und da stehe ich auch so manchmal vor dieser Grenze, vor diesem Segen, was in Christus ist. Und dann denke ich, boah, ich fühle mich nicht immer so. Aber Gott hat uns diese Verheißung in Jesus Christus gegeben. Das gehört uns. Das gehört mir und es gehört dir. Manchmal fühle ich mich nicht so. Warum denn? Ja, das ist oft, dass wir Anspruch und ein Eigentumsrecht auf all diese Sachen in Christus haben, wenn nur diese Riesen nicht wären. Also es gibt jemanden, der gönnt uns das nicht. Manchmal stehe ich da, okay, das gehört mir in Christus, aber da kommen Probleme, da kommen ja, Unfriede, da kommt Bitterkeit, ja, Angst. Ich kenne Menschen, mich überfällt auch manchmal die Angst. Ja. Wer hat schon mal Angst gehabt? Vor verschiedensten Sachen, manchmal vollkommen irrational, Bitterkeit. Ja, irgendwie, ich habe Minus im Bauch, wenn irgendeine Person irgendwas sagt, es kommt alles aus der Vergangenheit. Ja, und irgendwie dieses Nicht-Klarkommen mit manchen Personen, das ruft Bitterkeit hervor. Bitterkeit ist nicht schön. Einsamkeit, man fühlt sich einsam. Manchmal kommt die Schuld und der Scham, Sorgen, oft sind wir entmutigt, Neid, alle anderen geht es besser als ich, warum? Mir geht es nicht so. Und Christen werden auch depressiv, manchmal werden mit depressiven Gedanken konfrontiert, Hoffnungslosigkeit, Hoffnung geht verloren. Stolz, das ist schon ein Riese, mit dem wir zu tun haben. Egoismus, Zweifel. Und auf der einen Seite habe ich diese Verheißungen, Friede, Freude, Segen, Autorität und Macht in Christus. Und auf der anderen Seite habe ich mit dieser Riesen zu tun. Und wie die Israeliten damals stehen wir wirklich vor der gleichen Wahl. Gehört mir das wirklich? Und lohnt sich dafür zu kämpfen? Was soll ich machen? Die sind so groß, diese Riesen. Und die haben manchmal so schwere Keulen. Da dreschen dich auf einem so richtig. Wir stehen wie die Israeliten vor der gleichen Wahl. Was gibt es für eine Lösung? Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Erstens, denke an das gute Land, was dir zusteht. Du hast in Christus ein Anrecht auf all diese Segnungen, die in Jesus Christus sind. Es gehört dir. Stell dir mal vor, Du besitzt ein wunderschönes Haus, fährst kurz in Urlaub und wenn du nach Hause kommst, dann hörst du vom Weiten laute Musik und Party und du kommst mit deinem Camper und wenn du die Tür aufmachst, da sind irgendwelche Gestalten da, die Party machen und einfach dein Haus besitzen, ja? Und du schläfst draußen in dem Camper, in der Kälte. Standheizung ist ausgefallen, keine Ahnung. Was machst du da? Normalerweise als ein guter Deutscher, der auf Recht besteht, dann sagst du, hey, das ist mein Haus, mein Eigentumsrecht, raus hier. Ja? Also denke an das, was dir gehört in Christus. Denke an das Gute, an diese Milch und Honig, an diese Segnungen, die du in Jesus Christus hast. Und das gehört dir. Du darfst richtig empört sein. Das gehört mir. Diese Segnungen gehören mir. Und dann Nummer zwei, identifiziere deine Riesen, mit wem du wirklich zu tun hast. Nenn es beim Namen. Angst, Depression, Neid, Bitterkeit, im Namen Jesu, raus. Ich habe einen Anspruch auf Frieden, auf Freude, auf Segen, das ist alles in Jesus Christus. Nenne deine Riesen beim Namen, sprich mit deinen Gleichgesinnten, mit deinen Geschwistern, mit Leuten, die ein Ohr für dich haben, sprich über deine Riesen. Die gehören nicht da. Ich habe zu kämpfen mit Sachen. Nummer drei, hör auf, dich als eine Heuschrecke zu sehen. Ja? Das ist so entscheidend. Die stehen vor dem gelobten Land, die haben die Riesen gesehen und die haben gesagt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Sie haben sich als Heuschrecken gesehen und sie, 3,20 Meter groß, die Riesen, die machen uns fertig, keine Chance. Und wir sind Heuschrecken. Wenn du dich als Heuschrecke fühlst, was steht weiter in dem einen Bibelvers? In ihren Augen waren wir auch wie Heuschrecken. Wenn du dich klein und machtlos und besitzlos und wenn du dich fühlst, dass du keinen Anspruch auf dein gelobtes Land hast, die Riesen werden sagen, jawohl, das ist jetzt unser Haus. Wir haben das Sagen hier. Das sind Terroristen. Diese Riesen, die sind echte Terroristen. Die sind sehr aggressiv. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung mit euren Riesen und mit meinen Riesen. Nein, die müssen weg, wirklich. Die müssen wirklich weg. Das sind Terroristen. Die werden dich überfallen und fertig machen, solange du es zulässt. Das Problem ist, dass, was ich oft gemerkt habe, statt dass wir sie angreifen auf die Verheißung Gottes, wir warten da, bis die uns angreifen. Und das ist nicht gut. Wir dürfen nicht warten, dass unsere Riesen uns angreifen, sondern wir müssen sie identifizieren, uns stark in Christus zu sehen und wir müssen sie gezielt angreifen. Warte nicht mehr lange, greif gezielt an. Greif, ich kenne meine Riesen, du kennst deine Riesen super gut, die dich fertig machen, greif sie gezielt an. Und du musst dich immer berufen, das ist mein Gebiet, es steht mir zu, du hast hier nichts zu suchen, Namen Jesu, weg. Und wenn du das Land eingenommen hast, bleib wachsam, weil diese Riesen, die werden sie immer wieder versuchen. Es bleibt weiter im Kampf. Und bis zum heutigen Tage merken wir in das gelobte Land, in Israel, es bleibt weiter im Kampf. Die besitzen schon ziemlich viel aus dem, was Gott ihnen verheißen hat, aber noch nicht alles. Und diese Zwei-Staaten-Lösung, das ist wirklich ein Märchen. Und es wird nie zufrieden führen. Und deine Zwei-Staaten-Lösung, Kompromisse mit deinen Riesen, mit deinen Ängsten, das ist auch keine Lösung. Die müssen wirklich weg. Es ist dein Land, es ist deine Verheißung. Du musst kämpfen. Du darfst nicht aufgeben. Es gibt in dem christlichen Leben und auch in dem Lauf mit Jesus auf dieser Erde, Es gibt nicht wirklich Zeiten, wo man sich entspannen oder auschillen kann, oder kann man so sagen? Chillen. Ja, es ist nie entspannt. Man muss wachsam sein und immer angriffslustig sein. Es ist eine interessante Sache. Als Gott uns den Menschen gemacht hat, er hat gesagt, lasst uns den Menschen nach unserem Bild machen und der Mensch soll herrschen. Der soll herrschen. Da gab es aber diesen missgünstigen Engel, der gesehen hat, oh, das gefällt mir gar nicht. Warum verbringt Gott jetzt so viel mit diesem Stück Erde da? Ja? Ich bin doch toll, ich bin der wunderschönste und tollste Engel und Geschöpf Gottes in der himmlischen Welt und auf einmal die ganze Aufmerksamkeit zu diesem Menschen, das gefällt mir gar nicht. Und er hat gegen Gott rebelliert und in seine Rebellion hat er auch den Mensch mitgezogen. Was sehr interessant ist, der Mensch sollte über die Erde herrschen. Satan hat es nicht gefallen und er hat sich diesen fiesen Trick ausgedacht, okay, wie kann ich, dass ich die Herrschaft übernehme? Da kann ich es nur auf diesem Weg machen, dass ich den Menschen dazu verführe, gegen Gott zu sündigen und dann Gott zu sagen, schau mal, die sind zu nichts gut, die können es nicht beherrschen. Statt dir zu gehorchen, gehorchen sie jetzt mir. Und es gibt diesen Prinzip, wem du gehorchst, der ist dein Meister. Say amen, somebody. Dem du gehorchst und folgst, das ist dein Herr. Und so der Mensch, statt Gott zu gehorchen und diese Herrschaft über die Erde zu behalten und alles im Griff zu haben, er rebelliert gegen Gott, der gehorcht den Teufel und durch die Sünde ist der Mensch Sklave geworden, der Sünde und dem Teufel. Jesus hat, bevor Christus gekreuzigt worden ist, er hat den Teufel der Herr dieser Welt genannt. Gott, also Jesus Christus hat diese Herrschaft des Teufels über die Erde hat's nicht in Frage gestellt. Durch die Sünde, dadurch, dass die Menschen dem Teufel gefolgt haben und Sklaven geworden sind, da hat sich der Teufel auf dieser Erde ausgetobt. Und wir haben es leider mitgemacht. Aber da kam dieser gloriose Tag am Kreuz, wo der Herr Jesus Christus diese Mächte zur Schau gestellt hat und dieser Machtanspruch des Teufels über die Erde, über die Menschen gebrochen hat. Es gibt diesen wunderschönen Bibelvers, wo er sagt, er hat diese Mächte zur Schau gestellt und lächerlich gemacht vor dem ganzen Universum. Wenn wir sagen, diese Macht des Teufels ist gebrochen am Kreuz, dann ist gebrochen und so sind wir frei geworden. Und wir genießen diese Freiheit. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1,3. Herrschaft des Finsternis. Wir waren da geschlossen, aber in Christus sind wir frei geworden. Diese Macht ist jetzt gebrochen. Und Jesus hat uns dazu berufen, wirklich diese Macht entgegenzuwirken, diese Macht zu bekämpfen. Erstens in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden und in unserer Gesellschaft. Stück für Stück. Gott hat diesen Plan nicht aufgegeben, dass wir herrschen sollen. Er hat uns zu Königen und Priester gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Was sehr genial ist, wir fangen hier im Gottesreich die Zügel in der Hand zu nehmen. Der Satan hat keine Macht über unser Leben. Wir müssen, früher haben wir ihm gehorcht, weil er der böse Herrscher mit der Peitsche war. Aber seine Macht ist über uns gebrochen. Wir sind frei geworden. Jetzt, wo wir in Freiheit leben, das ist noch nicht alles. Wir sollen wirklich Autorität und Herrschaft, diese Herrschaft sagen, hey, Gott hat mich dazu berufen, um zu herrschen. in meine Familie. Ich kann nicht einfach Sachen zulassen und einfach zusehen, wie Dinge kaputt gehen. In meinem Leben, in meiner Familie, in unserer Gemeinde. Wir dürfen nicht zusehen, wie Dinge kaputt gehen. Nee, wir können sagen, hey, wir sind dazu berufen, mit Jesus zu herrschen. Und wenn ich meine herrschen, das heißt nicht, okay, ich befehle jetzt und es wird gemacht, es wird nicht hinterfragt, sondern diese Herrschaft, die Jesus vorgelebt hat. Liebe, der war dazu bereit, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Dienst, Liebe. Jesus war nicht ein Herrscher, Jesus war nicht ein Kommandeur bei der Armee. Das war kein Militärtyp. Der hat klar und deutlich gesprochen und er hat in Liebe seinen Jüngern gedient. Das ist wahre Herrschaft. Und er hat nicht Dinge einfach passieren lassen. Er hat in Liebe eingegriffen. Das müssen wir auch so leben. Das ist auch diese Herrschaftart, die wir auch ausleben müssen. In Liebe eingreifen. Wir dürfen wirklich nicht zulassen, dass Menschen seelisch zu Schaden kommen. Wir müssen wirklich eingreifen in Liebe und auch diese Riesen und Gefahren von diesen finsteren Mächten auch unterbinden und bekämpfen. Er hat uns zu Königen und Priester gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und es fängt diese Herrschaft hier und es geht dann weiter in Ewigkeit. Jesus hat gesagt, hat diese Verheißung gegeben, wer über wenig eingesetzt worden ist auf dieser Erde, der wird über viel und untreu ist, der wird da im Himmelsreich über viel eingesetzt werden. Also ich denke, warum braucht Gott da in Ewigkeit wieder Verwalter und Leute, die seine Erbe gut verwalten? Ich dachte, wir werden doch alle im Himmel sein und dann chillen wir die ganze Ewigkeit. Habe ich immer so gedacht, ja, so Hafenmusik anhören und einfach nur chillen und ruhig sein. Aber anscheinend in die neue Schöpfung, das ist so spannend, dass Dinge weiter verwaltet und Aktivitäten zu tun gibt, die einfach Geschick und Herz und Liebe nötig sind. Und es wird nicht langweilig. Ein von unseren Kindern hat eines Abends gesagt, ich habe Angst vor dem Himmel. Es ist eigentlich denkt man, aber wieso hast du Angst vor dem Himmel? Ja, da macht man nichts. Also dann ist man nur die ganze Ewigkeit, das sitzt man doch nur rum. So. Nee? Aber der Apostel Paulus sagt, Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Wunderbar und Aktivitäten und wirklich... Wenn die Galaxien jetzt und das ganze Universum so groß ist, wie wird die neue Schöpfung sein? Also ich kann mir vorstellen, es wird eine Menge zu tun und geben. Wir werden auch die Fähigkeit und die Energie und die Freude haben, Aufgaben zu übernehmen und Dinge zu tun. Und es wird so schön sein. Und nicht alles andere als langweilig. Und die Dinge, die hier schön auf der Erde so erscheinen, da mach mal hoch 10 oder millionenfach besser und intensiver und schöner wie hier auf Erden. Wenn diese Schöpfung hier jetzt, die gefallen ist, so viel Spaß macht, wie wird es dann im Himmel sein? Also nicht Hafenmusik und nicht langweilig. Das ist auf jeden Fall. Ja, berufen zum Herrschen, berufen unser Besitz und das, was uns zusteht in Christus, wirklich anzunehmen. Wir haben durch den Glauben die Errettung empfangen. Ja? Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat uns viel mehr Verheißungen und Segen versprochen, was uns zusteht. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass es eure Namen im Himmel geschrieben sind. Klar, die Riesen, unsere Probleme in den Griff zu kriegen, die Verheißungen Jesus zu empfangen, das ist ein Genuss. Ja? Unheimlich, das macht richtig Spaß. Aber wir haben auch die Unterstützung des Heiligen Geistes. Wer kann sich erinnern, wie die Eroberung Kanaans angefangen hat mit Jericho? Gott hatte gesagt, geht, macht das mit dem Umkreisen. Ja? Die müssen nicht wirklich hart arbeiten. Also wenn du dir vorstellen kannst, dass du die Riesen durch deine eigene Kraft besiegen musst, mit deiner eigenen Energie, das scheint schwer zu sein. Ja? Aber du darfst nicht vergessen, wie Josua diese geistliche, übernatürliche Unterstützung hat, um diese Mauern von Jericho zu Fall zu bringen und dann wirklich diese Burg und diese Stadt einzunehmen, so hast du auch übernatürliche Kraft und Unterstützung des Heiligen Geistes, um deine Riesen und dein Gebiet und deine Verheißung zu erobern in Christus. Aber das Allerwichtigste dürfen wir nicht vergessen. Es wartet diese Vollendung, unsere Reise, unsere Vollendung des Kampfes im Himmel, das soll unsere größte Freude sein. Klar, wir können hier schon ganz viel genießen aus der Verheißung Gottes, aber die größte Verheißung ist da oben im Himmel, wo nicht unbedingt nur Harfe gespielt wird, sondern wo richtig spannend und toll ist. Das ist unsere größte und allerbeste Verheißung, was Gott uns gegeben hat. Und so wie er Israel geholfen hat, im Land zu kommen, so wird er dich und mich auch auf diesem Leben, in diesem Leben begleiten, bis wir wirklich die Kirsche von der Torte bekommen, alle Verheißungen in den Himmel, die Gegenwart des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes, die unsere allen Gegenwart. Ich meine so, ihr seid ja alle nett und ich freue mich jetzt schon so auf eure Gemeinschaft. Stell mir mal vor, eine ganze Ewigkeit mit euch zu verbringen. Also ich kann mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, ja. Vielleicht so, okay, nee. Vielleicht nehme ich eine Pause von ihm. Geh mal nach Hause. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Geh zu deiner jetzt, es reicht. Ja, aber eine ganze Ewigkeit. Und unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Ich möchte euch einladen, auch nach dem Gottesdienst wirklich denkt ernsthaft und gründlich nach, identifiziert eure Riesen, lasst uns miteinander beten und nicht vergessen, Milch und Honig und das verheißene Land in Christus, da steht dir zu, du hast Eigentumsrecht und du darfst die Riesen sich nicht austoben lassen und verbreiten. Wir sollen Herrschaft in unserem Leben vollkommen übernehmen, in Jesu Namen, in unseren Familien, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Da gibt es so viel zu tun und es gibt so viele Riesen zu bekämpfen. Und manchmal gibt es auch Situationen, die uns zu schaffen machen, wo wir sagen, stopp, Jesus hat mir was anderes versprochen. Und Jesus, darf ich das und jenes haben. So, vielen Dank dafür, für eure Aufmerksamkeit. Gerne bitten wir gemeinsam und denkt diese Woche nach, wahrscheinlich auf Arbeit oder wo auch immer seid, da werden eure Riesen wieder sich melden vielleicht, ich hoffe nicht, aber wenn sie sich melden, Namen Jesu, da hast du nichts zu suchen, das ist mein Gebiet. Der Herr, er hat die Macht gebrochen im Namen Jesu, das gehört mir und niemand anders. Amen.